Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Warum ist es so schwierig, über den Nahen Osten zu reden? Über das Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 und über Israels Bombardierung von Gaza.
Der Nahostkonflikt wird hier in der Gesellschaft als Projektionsfläche genutzt. Natürlich hat das auch mit der Geschichte des Holocaust zu tun. Also die Erzählung, wir haben aus Auschwitz gelernt, deswegen stehen wir auf der Seite Israels. Das hat aber auch mit einer anderen Erzählungsstrang zu tun, nämlich der postkoloniale Strang und der Blick auf Israel als eine westliche Vorposten im Nahen Osten.
Wir leben hier, es geht uns gut. Wir müssen keine Angst vor Bomben haben. Warum können wir nicht diese Debatte besser führen?
Das ist die Frage, um die es gleich in unserem Hörsaal geht. Warum können wir die Debatte über den Nahen Osten nicht besser führen? Den Vortrag heute halten zwei Redende zusammen. Sabanur Cima und Meron Mendel. Sabanur Cima ist Politikwissenschaftlerin. Sie beschäftigt sich mit jüdisch-muslimischem Dialog und Antisemitismus bei Kindern. Ihre Eltern kamen als muslimisch-pakistanische Flüchtlinge nach Deutschland. Meron Mendel ist Professor für soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Er wuchs in Israel auf. In ihrem Vortrag erzählen die beiden, warum der Dialog über den Nahen Osten auch bei uns in Deutschland so schwierig ist. Es prallen dort nämlich zwei Meta-Erzählungen aufeinander, sagt Meron Mendel. Zum einen ist da die Geschichte, dass man aus dem Holocaust lernen muss und gelernt hat. Und genau deswegen ist es wichtig, an der Seite Israels zu stehen. Diese Geschichte trifft aber auf eine andere Geschichte und die bezieht sich auf den Kolonialismus und betrachtet Israel als einen westlichen Vorposten im Nahen Osten. Die VertreterInnen beider dieser Narrative sind überzeugt, auf der moralisch richtigen Seite zu stehen. Im Vortrag geht es darum, wie beide Seiten zu einem konstruktiven Dialog gelangen könnten. Sabanur Cima und Meron Mendel haben ihren Vortrag am 29. Januar 2024 gehalten. Seitdem haben sich die Situation in Israel und Gaza und auch die Reaktionen in Deutschland weiterentwickelt. Cimas und Mendels Überlegungen, warum es so schwierig ist, über dieses Thema konstruktiv zu reden, sind aber nach wie vor gültig. Ihr Vortrag hat den Titel »Nach dem 7. Oktober – Antisemitismus, Rassismus und die deutsche Debatte«. Sie haben ihn an der Freien Universität Berlin gehalten und organisiert wurde die Veranstaltung von der Stabsstelle Diversity und Antidiskriminierung. Eröffnet hat den Vortrag die Vizepräsidentin der Freien Universität Berlin, Verena Blechinger-Talkott.
Liebe Besucherinnen, liebe Angehörige der Freien Universität, sehr geehrte Gäste, sehr geehrte Frau Cima, sehr geehrter Herr Mendel, als Vizepräsidentin der Freien Universität freue ich mich sehr, Sie heute zu diesem wichtigen Vortrag begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch, dass der Saal an einem Montagmorgen um 10 Uhr sehr gut gefüllt ist. Ganz herzlichen Dank. Das zeigt aber auch, dass sowohl das Thema als auch unsere beiden Sprechenden heute doch sehr viel Interesse an sich ziehen, hierher zu kommen an die Freie Universität und zu diesem Vortrag. Die schrecklichen Anschläge des 7. Oktober 2023 und der darauf folgende Krieg haben tiefe Wunden gerissen und unermessliches Leid für viele Menschen in Israel und in Gaza mit sich gebracht. In diesen schweren Stunden trauern wir um alle unschuldigen Opfer und sprechen unser tiefes Mitgefühl aus für all jene, die geliebte Menschen verloren haben oder weiterhin um sie bangen. Die Tragik dieses Konflikts reicht weit über die Grenzen der Region hinaus und hat auch hier bei uns an der Freien Universität Berlin Trauer, Angst, Unsicherheit, Verzweiflung und Wut ausgelöst, auch bei vielen unserer Kolleginnen und Kommilitoninnen. Vor diesem Hintergrund sind leider auch auf unserem Campus Konflikte nicht ausgeblieben. Als Vizepräsidentin erschüttert es mich, wenn Studierende sagen, sie fühlen sich auf dem Campus nicht sicher. Das geht nicht. Trotz dieser schwierigen Situation wollen wir uns als Freie Universität Berlin den Konflikten aber nicht ergeben. Und wir wollen dafür sorgen, dass wir uns alle hier auf dem Campus sicher fühlen und miteinander arbeiten und leben können. Unsere Kernaufgabe als Universität liegt darin, auf Basis von wissenschaftlichen Informationen zu diskutieren und uns argumentativ auszutauschen. In der Wissenschaft zählt immer das bessere, das fundiertere, das besser hergeleitete Argument. Es ist Aufgabe der Wissenschaft, durch informierte und fundierte Beiträge in die Gesellschaft hineinzuwirken. Um dies sicherzustellen, sind wir als Universität aber darauf angewiesen, dass wir eine respektvolle und verantwortungsbewusste Dialogkultur haben, die im gemeinsamen Austausch nach Ideen und Lösungen sucht. Dies gilt auch und besonders für uns als Freie Universität Berlin, die sich ja auch in ihrem Leitsatz, der auch hier vorne auf dem Podium abgedruckt ist, Veritas, Justitia, Libertas, der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Freiheit verpflichtet. Diese offene und respektvolle Dialogkultur ist auch und gerade in konfliktträchtigen Situationen von großer Bedeutung. Deshalb müssen wir auch in solchen Momenten Gesprächsräume schaffen und darum ringen, dass wir, wie wir es auch als Präsidium in einer Rundmail unter anderem am 5. Dezember in die Universität hineingetragen haben, dass wir miteinander reden, dass wir einander zuhören, dass wir einander respektieren und gemeinsam nach Ideen und Lösungen suchen. Wir können als Universität zwar keine gesellschaftlichen Probleme lösen, aber wir können auf unserer wissenschaftlichen Expertise aufbauend zum Finden von Lösungen beitragen. Wir können Vorschläge machen, wir können erklären und wir können uns erklären lassen.
Und ein Beitrag zu diesem Erklären lassen, das ist der Vortrag von Sabanur Cima und Meron Mendel, den ihr jetzt hört.
Letzte Woche in einem Seminar, das ich schon seit vielen Jahren bei dem Fachbereich soziale Arbeit durchführe. Ich arbeite mit kleinen Gruppen von Studierenden und sie führen ein Projekt durch. Und eine Gruppe war, die sich ein wunderbares Projekt ausgedacht hat zur Arbeit mit Geflüchteten. Und vor 2 Wochen kam raus, die Gruppe hat sich zerstritten und sie muss dann irgendwie das Projekt übers Wort werfen oder egal oder irgendwie dann spalten oder was auch immer. Und als ich das Gespräch mit der Gruppe gesucht habe, kam heraus, dass der Streit gar nicht um die Arbeit selbst war, sondern irgendwie kamen sie zu der Diskussion über den Gaza-Konflikt und haben dann 1 gegen 4, ich sage dir jetzt, wer auf welche Seite, aber es schaukelte so hoch, dass sie danach nicht mehr miteinander zu tun haben wollen, nicht mal in einer Gruppe zusammenarbeiten. Und das ist insofern für mich war, wenn man so will, erkenntnisreich. Ich unterrichte seit vielen Jahren. Wir haben alle möglichen Kriege dann hinter uns, sei es der Syrien-Konflikt, Ukraine-Russland-Konflikt, Kurden, Türken, Süd- und Nordsudan, alles Mögliche. Es ist mir noch nie passiert, dass gerade diese Konflikte, die überall und ständig auf der Welt passieren, kursieren, ausbrechen und wieder beruhigen und wieder ausbrechen, dass sie dazu geführt haben, dass in einer Gruppe von Studierenden sowas ist, dass so eine Rolle gespielt hat, dass sie nicht mehr miteinander in einem Seminarraum zusammensitzen können und wollen. Und das ist schon interessant. Ich habe die 5 zu mir genommen und habe ich auch zu deren biografischer Hintergrund gefragt. Ich kann, ohne jetzt in Details zu kommen, kann ich noch berichten, keine von diesen 5 Studierenden hat irgendwelche familiäre Bezug zu, weder zu Palästina noch zu Israel. Und trotzdem, sie waren so aufgewühlt, so emotionalisiert. Der andere ist absolut der Böse. Und das waren Studierende, die vorher freiwillig zusammengekommen, in einer Gruppe zusammenzuarbeiten. Das war keine Rechtsextremisten gegen Linke oder was auch immer, sondern Kommilitonen, 3. Semester an der Hochschule. Und das ist ein Punkt, der mich immer wieder beschäftigt, mir Frage aufwirft, dass mich der Konflikt emotionalisiert, dass mich das persönlich betrifft. Das kann man sehr gut, denke ich, biografisch erklären. Es wurde schon gesagt, ich bin in Israel aufgewachsen. Am 7. Oktober habe ich gute Freunde und gute Freundinnen verloren. Eine Bank ist immer noch im Geiselhaft der Hamas und wir hoffen, dass ihr gut geht. Und natürlich war ich sehr aufgewühlt. Ich war sehr am Boden nach dem 7. Oktober. Und ich finde das jeder hat natürlich die Berechtigung, betroffen zu sein. Aber doch als Wissenschaftler, wenn wir hier sozusagen an der Uni sind, müssen wir auch uns die Frage stellen, warum ausgerechnet dieser Konflikt so emotionalisiert? Wir saßen vor ein paar Monaten in Wien auf einem Panel und da gab es noch einen Mitdiskutant, der die ganze Zeit darüber gesprochen hat, wir die Palästinenser. Oder er hat nicht wir die Palästinenser, er hat immer von wir gesprochen, als die Rede von den Palästinensern waren. Und am Ende kam vom Publikum die Frage, ob er dann Palästinenser sei. Und das hat er verneint. Und dann gab es eine Nachfrage, haben Sie Verwandte vor Ort oder waren Sie dort? Das hat er auch verneint. Und die Frage war, also warum sprichst du von wir als Betroffene? Und er hat gesagt, ja, ich werde als Muslime gelesen und deswegen werde ich oft darüber angesprochen und deswegen fühle ich mich Betroffenen. Wir sehen also, dass dieser Kreis der Betroffenheit, das kann man übrigens auch auf der anderen Seite, Juden, die vielleicht überhaupt keine biografische oder familiäre Bezug zu Israel, werden auch sofort sozusagen in eine Ecke gestellt. Und woher kommt diese Betroffenheit? Und woher kommt ausgerechnet nur in diesem Konflikt so viel Emotionalität? Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, das hat natürlich irgendwie auch mit dem Konflikt dort zu tun, aber das hat viel mehr mit uns zu tun, mit uns als Gesellschaft, mit uns als Menschen, wie wir uns die Geschichte da uns erzählen, die Geschichte unserer Vorfahren, wie wir die Geschichte unserer Gesellschaft erzählen. Und sehr oft, und das ist meine Beobachtung und das Wort wird auch immer wieder vorkommen, dass der Nahostkonflikt wird hier in der Gesellschaft als Projektionsfläche genutzt. Also wir schauen in diese Region und dazwischen gibt es einen großen Spiegel und wir schauen uns selbst. Und wenn meine Studierenden, sie sagen, mit dem kann ich nicht sprechen, weil er auf der pro-palästinensischen Seite ist, oder mit dem kann ich nicht sprechen, weil er auf der pro-israelischen Seite ist, sie vielmehr bestätigen sich selbst, dass sie 100% auf eine imaginierte, reine moralische Seite stellen. Und dort werden sie immer auch bestätigt in der moralischen Position. Und diese Funktion erfüllt der Nahostkonflikt für uns aktuell. Wir erleben das immer wieder. Und es geht vielmehr in der Debatte um dann die Bestätigung der eigenen Ausgangspunkt in der Debatte. Und das ist nicht ein Phänomen, das wir seit dem 7. Oktober kennen. Das hat eine längere Geschichte. Das natürlich hat das auch mit der Geschichte des Holocaust zu tun. Also die Erzählung, wir haben aus Auschwitz gelernt, deswegen stehen wir auf der Seite Israels. Das hat aber auch mit einer anderen Erzählungsstrang zu tun, nämlich der postkoloniale Strang und der Blick auf Israel als eine westliche Vorposten im Nahen Osten. Ich werde die beiden nicht bewerten, würde nur sagen, dass es hier klaffen aufeinander zwei Meta-Erzählungen, die den Anspruch haben, das alles zu erklären, also alles, was auf der Welt passiert. Und trotzdem fokussieren sie sich irgendwie auf diese kleine Fleck im Nahen Osten. Und die eine ist die Erzählung, die uns erklärt, wie ist das mit dem Antisemitismus, mit dem Judenhass, eine Geschichte, die mindestens 2000 Jahre alt ist. Die Juden, die gerade vornehmlich in Europa verfolgt wurden, und das hat sich, muss ich hier nicht erzählen, aber während des Holocaust kam zu einem Höhepunkt und dazu geführt hat, dass die Juden, also die Stadt Israel, die 1948 gegründet wurde, als die Rettung, als sicherer Hafen für Juden weltweit war, gesehen wird. Und unter dieser Brille ist Israel, ist der Zionismus ein emanzipatorisches Projekt. Diejenige, die eine Minderheit, der rassistisch verfolgt wurde, hat sich aufgegriffen und hat sich geschafft, zu seiner alten Heimat zurückzukehren. Übrigens nicht nur emanzipatorisch, sondern sogar ein linkes Projekt. Ein linkes Projekt. Ich bin im Kibbutz aufgewachsen, in einer sehr freiwillige sozialistische Umgebung, wo nicht nur die Menschenrechte, sondern die Gleichwertigkeit und das Anstreben eine gerechte Gesellschaft eine sehr hohe Stellenwert hat. Also das ist die eine Meta-Erzählung. Die zweite Metaerzählung sieht des Zionismus, die Tatsache, dass Juden, übrigens nicht nur seit dem Holocaust, das oft wird das so kolportiert, aber Juden haben viel früher in dieser Region gelebt, also eigentlich ununterbrochen, aber vermehrt in dem Jahrhundertwechsel der 19. und 20. Jahrhundert, Anfang der 20. Jahrhundert, kamen Juden vor allem aus Osteuropa, in den Orient, in der damalige erstmal Osmanische Reich, dann der britische Mandat. Und die haben dann das indigene Volk, diejenigen, die Einheimische dort waren, immer mehr verdrängt. Das wird als kolonialistisches Projekt gesehen. Und in dieser Erzählung haben praktisch, und das haben wir auch am 7. Oktober immer wieder gesehen, Juden haben dort im Grunde genommen nicht zu suchen. Sie sind Europäer, sie sind weiß. Und hier kommen wir zu einer weiteren Entwicklung in dieser Lesart. Also gerade wenn wir von der progressive, von der linke Blick auf den Konflikt schauen, weil diese Debatte wird gerade vehement sehr stark innerhalb linke Diskussionsräume geführt, wird dann die Frage verhandelt, was sind eigentlich die Juden? Sind die Juden weiß? Also Juden als Europäer, die dann in den Nahost gekommen sind? Kann man das natürlich das auch vielleicht einmal mit der Frage begegnen, also Juden weiß, mindestens in Zeiten des Nationalsozialismus wurden sie nicht so gesehen. Kann man auch diskutieren, inwiefern die jüdische Bevölkerung in Israel, die mehr als die Hälfte aus arabischen Ländern stammt, auch weiß ist. Aber ich denke, das ist diese Debatte, müssen wir heute nicht führen, sondern erstmal das als wahrnehmen, gibt es diese zwei Erzählungen und sie klaffen aufeinander. Und im Grunde genommen, wenn wir uns über den Nahostkonflikt diskutieren, diskutieren wir über das Ganze, über das alles insgesamt. Und wir bestätigen uns selbst, wir sind diejenigen, die aus der Geschichte gelernt haben, und zwar von zwei sehr unterschiedlichen Geschichten. Die Geschichte des Holocaust und die Geschichte des Kolonialismus.
Wir werden wahrscheinlich im Laufe der nächsten Stunde immer wieder von zwei Seiten sprechen und wissen natürlich, dass das durchaus unterkomplex ist, zu sagen, es gibt nur zwei Seiten in diesem Konflikt. Doch werden wir das erstmal tun, um die Debatte zu skizzieren und dann auch eben darüber zu sprechen, dass es Grauzonen gibt, ist klar, und dass es noch viel mehr, ja, eine Mehrdeutigkeit eigentlich braucht. Also das setzen wir jetzt einfach mal voraus, dass das angekommen ist, dass es viel mehr natürlich Positionen gibt, außer eben nur diese zwei. Aber um eben bei diesen zwei Polen auch zu bleiben, blicken wir jetzt doch nochmal mit diesen einleitenden Worten, die wir nochmal später fokussieren werden, gerade wenn es um den Rückblick geht, nochmal auf, ja, du hast Metanarrative jetzt gerade gesagt, vielleicht einfach Narrative, die es gibt in der öffentlichen Debatte, in sozialen Medien und in vielen anderen Räumen seit dem 7. Oktober. Und die stehen sich, so würden wir sagen, wirklich sehr in der zugespitzten Form, durchaus sehr polarisiert gegenüber. Und die werden wir auch gleich einzeln nochmal skizzieren, die sich auch verändert haben. Vielleicht ist es auch nochmal wichtig. Wir können jetzt auch nicht von der Debatte seit dem 7. Oktober sprechen, weil es auch Entwicklungen gegeben hat. Es sind viele Dinge geschehen. Wir sprechen auch, wenn wir heute darüber sprechen, dann gibt es auch schon einen Gerichtsprozess in Den Haag, der auch nochmal für die Debatte hier eine Rolle spielt. Natürlich, ja, also Begriffe, die schon früh genannt worden sind, wenn es um Genozid beispielsweise ging und den Vorwurf. Also da gibt es jetzt andere Anhaltspunkte und Referenzpunkte für die eine Seite, für die andere Seite auch. Also wie das Ergebnis, das bisherige Ergebnis ausgelegt worden ist, ist auch eigentlich sehr interessant, weil es für jeweils beide Seiten irgendwie genau so interpretiert ist, wie es passt. Und auch das spricht irgendwie für die Art und Weise der Debatte um den Nahostkonflikt. Ich mache es mir recht, wie es mir gefällt. Also jede Nachricht kann ich mir in mein Narrativ, in meine Erzählung, die ich habe, von der ich überzeugt bin, da kann ich das auch sozusagen eingliedern und schön irgendwie passend machen. Wir waren übrigens, das haben wir gar nicht erzählt, gestern Abend im Literaturhaus hier in Berlin und haben da eine Abendveranstaltung gehabt mit dem Autor Behzad Hrani. Vielleicht kennt ihn auch einige hier. Und das war da auch sehr sichtbar. Ich meine, dass wir diese beiden Fronten, die es einfach gibt in dieser Debatte, sehr stark gespürt haben. Wahrscheinlich wie in keiner anderen deutschen Stadt so sehr wie in Berlin. Vielleicht ist es nochmal ein Berliner spezielles Ding, weil wir waren auch woanders und da äußert sich doch durchaus, nein, jetzt will ich nichts sagen, was jetzt nicht, was jetzt abwertend sein soll, aber es ist auf jeden Fall viel vehementer hier, viel emotionaler, die Debatte. Und das ist jetzt erstmal nur eine These, dass es hier durchaus auch aufgrund der Zusammensetzung der Bevölkerung wahrscheinlich hier nochmal, ja, ein bisschen zugespitzter verläuft. zu diesen zwei Polen. Jewish Lives Don't Matter versus Silencing von palästinensischen Stimmen. Wir gehen auf ein paar Ereignisse ein, die beide Narrative durchaus legitimieren, denn sie haben beide ihre Anhaltspunkte. Es gibt reale Ereignisse und Erfahrungen, die die Menschen eben teilen, die wir wissen, die auch in der Politik oder in der Öffentlichkeit einfach diskutiert worden sind, die dazu führen, dass man zum einen sagen könnte, Jewish Lives Don't Matter, das heißt, es ist eigentlich, Juden und Jüdinnen spielen eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Die Empathie ist wirklich null da für das, was am 7. Oktober passiert ist und auch danach. Gegenüber eben dieser Position zu sagen, dass was Palästinenserinnen und Palästinensern geschieht, passiert ist, bis heute eben auch immer noch eine Katastrophe ist, wird überhaupt gar nicht aufgegriffen. Und niemand schert sich darum. Und nicht zu sagen, irgendwas ist richtig, sondern tatsächlich nur darauf einzugehen, worauf bezieht man sich oder worauf beziehen sich die jeweiligen Gruppen. Und das heißt übrigens nicht, das ist ein Konflikt zwischen jüdischen Israelis und muslimischen Palästinensern. Das ist, also wir würden die Gruppen jetzt gar nicht beschreiben. Es ist ein Kampf, der viele Milieus zusammenbringt. Links, rechts lassen wir trotzdem mal kurz aus. Innerhalb des linken Milieus, innerhalb des muslimisch-migrantischen Milieus, aber eben auch andere, also wo auch jüdische Stimmen mit vertreten sind und vielleicht nicht eben auf die, wo man vielleicht erstmal sagen würde, wahrscheinlich stehen sie auf dieser einen Seite, sondern die auch viel mehr für die Rechte der Palästinenser eintreten und umgekehrt. Also wir reden durchaus von sehr heterogenen Communities, wenn man so will. Jewish Lives Don't Matter. Warum? Und wie hat sich das auch entwickelt? Ich glaube, das muss man auch nochmal sagen. Fangen wir erstmal vielleicht nochmal an im Oktober. Was ist direkt nach dem 7. Oktober oder am 7. und 8. Oktober geschehen? Warum gibt es überhaupt diese Erzählung oder warum gibt es dieses Gefühl, gerade bei Juden und Jüdinnen zu sagen, es ist ziemlich egal, was uns passiert und dass dieses Massaker der Hamas, das auf die Vernichtung von Juden und Jüdinnen, von jüdisches Leben abzielte und eben den Staat Israel, eigentlich kaum jemanden interessiert hat. Es gibt dafür internationale Ereignisse, aber dann eben auch hier in Deutschland. Einmal exemplarisch für die Debatte in sozialen Medien haben wir, wir gucken ständig, was dort diskutiert und wird und passiert. Das ist wahrscheinlich keine Überraschung, das hier nochmal festzustellen, dass das wirklich ein Ort ist, wo die Debatte nochmal stattfindet. Denn auch Leitmedien beziehen sich auf das, was in sozialen Medien gepostet und gesagt wird und so weiter. Ja, also es ist eine sehr relevante Debatte, die dort stattfindet und eben andere Regeln hat. Wir haben direkt am 7. Oktober und am 8. auch selbst, und dazu, mir ist es wichtig, immer wieder auch nochmal zu betonen, von welchem Zeitraum wir sprechen, denn welche Infos waren dann schon bekannt und welche nicht. Und das gehört auch zu dieser Feststellung, wenn Menschen sagen, also später, gestern uns ist das auch passiert, naja, dies und jenes ist doch gar nicht passiert, das wurde schon bestätigt, das Massaker, da haben welche gelogen. Aber am 7. und 8. und 9. wussten wir das alles nicht, und das macht einen Unterschied. Wenn Reaktionen dann an diesem Wochenende so gewesen sind, wie zum Beispiel hier, das macht mich so glücklich. Ja? Ich freue mich, wir meinen damit Jubel und Feierlichkeiten im Zuge des Massakers, die nicht nur auf anderen Straßen auf der Welt zu sehen waren, also in westlichen Gesellschaften, in USA, in Frankreich oder eben in islamisch geprägten Ländern wie im Libanon oder in Pakistan, wo diese Feierlichkeiten auch stattgefunden haben, sondern eigentlich, und jetzt sind wir wirklich nicht weit entfernt, hier in Berlin auch, eine kleine Gruppe von mir aus zunächst einmal von jungen Menschen sich zusammengetroffen hat und gefeiert hat, weil Juden umgebracht worden sind. Ja. Andere würden sagen, sie haben gefeiert, dass Palästina oder die Palästinenser ihrem Ziel ein Stück weiter gekommen sind. Wie auch immer, das Bejubeln dieses Massakers ist zunächst einmal ein Anhaltspunkt zunächst einmal für dieses Narrativ oder für diese Tatsache, jüdisches Leben ist anscheinend nicht so wichtig. Ja. Es interessiert sich kaum jemand. Es waren Menschen am Samstag noch, nicht nur am Samstag, sogar am Sonntag noch im Schutzbunker und haben sich versteckt. Also während dort noch das Massaker überhaupt nicht beendet war, waren hier schon Leute auf der Straße und haben das gefeiert. Es ist schwer, auch Worte dafür zu finden, wie man dieses Gefühl eigentlich beschreiben soll, wenn man das erlebt. Und für mich auch nochmal, also wir haben, oder für uns war das ein Tag, den wir nie vergessen werden, weil wir versucht haben, auch Freunde und Familie zu erreichen, die nicht erreichbar waren. Und wir später bei der einen Familie erfahren haben, dass eben die Hälfte der Familie ermordet worden ist. Und bei der anderen Familie dann 3 Tage später erst die Nachricht bekommen haben, wir haben im Schutzbunker überlebt, uns geht's gut. Und während diese Gefühle unpräsent waren, waren aber auch diese Nachrichten zu lesen oder eben Nachrichten über Feierlichkeiten bis hin zu eben die ersten Statements, die zu offenen Briefen führten, die dann später kamen, wie beispielsweise also wenige Tage, nur 12 Tage nach dem Massaker, ein offener Brief von zunächst einmal 150, aber schnell wurden es 4000 Künstler, veröffentlicht worden ist, in dem internationalen Kunstmagazin Art Forum, wo Waffenstillstand gefordert wird, wo die Befreiung Palästinas unterstützt wird und mit keinem einzigen Wort das Massaker der Hamas Erwähnung findet. In gar keinem einzigen Wort, ja. Und genau, dieser Brief führte dann nochmal zu einer anderen Protestwelle, auch zu einem Gegenbrief. Also es gibt wahrscheinlich unzählige Stellungnahmen und offene Briefe jetzt gerade. Ich glaube, da muss man sich jetzt gar nicht durchwuseln, um irgendwie zu gucken, ja, wer sagt eigentlich was. Es geht einfach nur um diese Reaktion, die es gegeben hat. Die Kunst- und Kulturwelt steht sowieso nochmal unter spezielle, separate Scheinwerfer. Und für jüdisches Leben war das, oder für Juden und Jüdinnen, nicht nur hier leben, sondern auf der ganzen Welt. Das waren nämlich Künstler aus der ganzen Welt. Hat das nochmal gezeigt, es ist egal, was uns passiert ist am 7. Oktober, denn es geht nur um die eine Seite. Wie gesagt, das ist jetzt nur eine Auswahl von Ereignissen. Entscheidend ist hier auch, Meron hat es nochmal erwähnt, also Kolonialstaat Israel etc., ja, also zu sagen, stopp den Genozid, also schon wirklich Anfang November irgendwie schon das zu hören war und hier auch das Massaker selbst keine Erwähnung findet, ja, und alles schnell kontextualisiert wird, wobei eine Kontextualisierung, da findet sogar das Massaker Erwähnung, das wurde nicht mal hier getan. Und wenn wir jetzt noch weitergehen bis heute, man könnte natürlich, hat sich vieles verändert, ja, also dass diese fehlende Empathie, die Juden und Jüdinnen jetzt bezogen auf Deutschland ausgedrückt haben, hat sehr viel Gegenwind auch, also wir haben, wenn wir das gesagt haben, viel Gegenwind auch erlebt, weil der Staat steht doch hinter sie. I stand with Israel war doch die Parole schlechthin seitens der Politik. Und ich denke, das kann man, wenn es um die andere Seite geht, ist es wichtig, hier nochmal so eine Leerstelle wahrscheinlich oder eine Diskrepanz festzustellen. Und trotzdem ist diese fehlende Empathie gerade in der breiten Gesellschaft, in der Zivilgesellschaft auch sehr wichtig zu erwähnen. Dass es vielen sehr schwer fiel. Wir haben mit einigen gesprochen, wir sind selbst in der politischen Bildungsarbeit seit Ewigkeiten. Einige, die gesagt haben, wir wussten gar nicht, was wir machen sollen. Wir wussten nicht, was wir sagen wollen. Ja, also nach dem 7., 8., 9. Oktober. Und dann fiel es aber leichter, trotzdem zu sagen, na Moment, was da jetzt aber passiert, ist ein bisschen zu viel. Und das sind so Momente, die sehr entscheidend sind auch für, oder viel sagen über diese Haltung zu, wie stehe ich eigentlich zu diesem Konflikt, aber auch eben zu jüdischem Leben und zu Antisemitismus. Also warum fällt es mir schwer, ein solches Massaker zu verurteilen? Was ist da die Schwierigkeit, keine Worte zu finden? Es haben ja auch andere getan, aber viel zu wenige. Also woher kommt dieses Gefühl, irgendwie nichts sagen zu können? Ich weiß ja nicht wie. Und das sind reale Ereignisse und reale eben Erfahrungen, die gemacht worden sind. Und ein letzter Punkt, vorletzter zu diesem Narrativ noch. Strike Germany ist etwas, vielleicht haben das die Menschen hier auch schon mitbekommen. Das ist ein internationaler Aufruf gewesen. Auch hier sind wir wieder bei der Kunst- und Kulturwelt, deutsche Kulturinstitutionen zu boykottieren, denn sie würden Meinungsfreiheit einschränken. Sie wären zu israelfreundlich und würden die palästinensische Stimmen eben canceln etc. Darauf geht Meron nochmal später ein bisschen genauer ein, aber zumindest ist auch diese Haltung, die sich wie gesagt vom Oktober bis heute jetzt durchzieht, auch eine, die dieses Narrativ oder dieses Gefühl zumindest auch nährt, zu sagen, jüdisches Leben ist anscheinend nicht so wichtig, während es noch immer um Geiseln etc. geht und auf der einen Seite eben noch ganz stark über den 7. Oktober, über die Verarbeitung des 7. Oktobers gesprochen wird, ist das etwas, was kaum noch präsent ist. Das kriegen, also das würde ich auch sagen, wenn ich jetzt auf die Medienberichterstattung hier schaue, dann muss ich schon auch danach suchen, was ist eigentlich mit den Menschen, die jetzt dort, wo man weiß, dass die Geiseln nicht mehr am Leben sind, wie geht's den Familien etc.? Also das ist kein großes Thema hier in den Berichterstattungen, genauso wenig, also weniger wahrscheinlich auch in den sozialen Medien. Anders sieht es aber eben aus, wenn es um Gaza geht, hat sozusagen seine eigene Berechtigung, aber trotzdem für dieses Narrativ ist das natürlich sehr relevant. Mein allerletzten Punkt sind, das ist ja vergangene Woche veröffentlicht worden oder vor ein paar Tagen, ist die neue Statistik zu antisemitischen Straftaten, sollte nicht unerwähnt bleiben, denn wir haben seit dem 7. Oktober genauso viele antisemitische Straftaten wie im kompletten Jahr zuvor, also von Januar bis Oktober und dann Oktober bis Dezember. Und das spricht, glaube ich, für sich, also mit welchen Problemen wir es hier auch nochmal zu tun haben. Die andere Seite, die zweite Seite, Silencing von palästinensischen Stimmen, so haben wir es jetzt genannt, das würden wir heute auch nochmal umformulieren, weil es im Oktober sehr stark darum ging, dass Palästinenserinnen und Palästinenser nicht gehört, nicht gesehen worden sind. Und heute wir vor allem über die Situation in Gaza sprechen und über, also Stichwort Genozid etc., was die humanitäre Katastrophe. Und es dort weiterhin, wie auch zu Beginn, mehr um diese eine Seite geht, während es bei den anderen eben viel mehr um das geht, was eben am 7. Oktober passiert ist. Auch hier gibt es ja Dinge, die passiert sind, Ereignisse, die es gibt, Diskurse, aber tatsächlich auch viel mehr, die dieses Silencing oder das Unsichtbarmachen von Palästinenserinnen und von Palästinensern, aber auch eine gewisse Feindlichkeit gegenüber Palästinenserinnen, die sich auch auf Muslime überträgt, sehr eindeutig sichtbar wurde. Und zwar auch schon sehr früh, gerade nach dem 7. Oktober. Eine Woche später gab es nicht nur in Berlin diese Empfehlung vom Berliner Senat, palästinensische Symbole an Schulen zu verbieten, ja, sei es irgendwie Flagge, Tuch etc. Auch in Hessen, wo wir herkommen, hat das Kultusministerium die Empfehlung herausgegeben, wenn Symbole getragen werden, dann kann das eine Ordnungswidrigkeit sein. Das soll man doch schnell dem Ministerium melden. Und verknüpft natürlich mit vielen Ereignissen an Schulen selbst, die an uns herangetragen worden sind. Das eine ist, was wir schwarz auf weiß lesen, und das andere ist dann, was Palästinenserinnen und Muslimen an den Schulen passiert ist, wie mit ihnen umgegangen worden ist, dass ihre Eltern zum Teil gesagt haben, hier am besten äußerst du dich gar nicht, auch wenn du gefragt bist, etc. Also sozusagen dieses bloß nicht darüber reden. Parallel genau zu diesem Verbot, wahrscheinlich sogar ein bisschen vorher, weil die Buchmesse war vorher, wurde die Preisverleihung an die Palästinenserin Adania Shibli verschoben. Also nicht der Preis wurde ihr nicht aberkannt, was viele immer denken, sondern sie wurde verschoben, denn es wäre kein guter Zeitpunkt. Wir haben jetzt gestern Abend auch mitbekommen von einer Bekannten, die sie kennt, dass sie sehr gerne gekommen wäre und auch genau darüber gesprochen hätte, was wir jetzt mit diesem zerbrochenen, wie hat sie es genannt? Jetzt habe ich es vergessen. Aber es war ein sehr starkes Wort. Es geht darum, um über uns, über unsere Emotionen zu sprechen und Gefühle und überhaupt nicht das, was dann implizit ihr vorgeworfen worden wurde. Sie würde jetzt wahrscheinlich den Hamas-Terror irgendwie so toll finden und damit irgendwie sympathisieren. Also im Gegenteil. Das sind zum einen verpasste Chancen für Dialog, aber vor allem eben zeigt es, genau, Palästinenserinnen und Palästinenser sollten so wenig wie möglich die Möglichkeit haben, zu sprechen. Und das, wie gesagt, hat sich dann auch noch übertragen auf muslimisches Leben generell, wie beispielsweise diese eine Ausstellung, ich habe sie nie gesehen, aber eine Fotoserie, die es geben sollte, die in einer Galerie in Berlin-Mitte gezeigt werden sollte, über muslimisches Leben in Berlin. Und die Begründung war zum einen, das, was gerade eben in Nahost passiert. Aber die andere Begründung war, oder beziehungsweise die detailliertere, muslimisches Leben in Berlin sollte man nicht ohne Gegenpol zeigen. Also man müsste dann noch jüdisches Leben in Berlin zeigen. Also eine Begründung, die eigentlich wenig Sinn macht in diesem Zusammenhang. Und es ist auch kein Gegenpol. Also da wird auch ein Gegenpol konstruiert, der sehr dramatisch ist für unsere Debatte auch und auch für das Zusammenleben, eigentlich für das Miteinander. Und ähnlich gibt es, und hier sind wir jetzt aber mehr auf so einer rechtlichen Ebene, auch doch mal ganz interessant, wenn es darum geht, genau, was passiert jetzt eigentlich mit Palästinenserinnen und Palästinensern oder aber mit Menschen, die sich einfach als pro-palästinensisch äußern, irgendwie auf Demonstrationen sind, die eben sehr schnell kriminalisiert worden sind. Also pro-Palästina sein hieß sehr schnell antisemitisch sein. Die Flagge zeigen, das Tuch tragen, noch immer haben wir das Problem, dass man schnell unter Verdacht gerät, antisemitisch zu sein. Und so gab es Ideen, sogar vom Bundesjustizminister selbst, und das ist immer noch unfassbar, dass es von ihm kam und nicht von irgendeinem Politiker, im Zweifel sogar die Staatsbürgerschaft abzuerkennen. Also es geht nicht um Menschen, die zugewandert sind, sondern Menschen, die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Dass das rechtlich nicht haltbar ist und längst auch nicht mehr in der Diskussion ist, das sei jetzt dahingestellt. Aber das doch öffentlich zu äußern, ist wirklich beachtlich und sagt viel über die Debatte aus, ne? Über die Nahostdebatte, über den Umgang mit palästinensischen Stimmen. Und wer es durchgesetzt hat, aber ein bisschen was anderes, ist Sachsen-Anhalt. Auch das interessant, dass es in Sachsen-Anhalt dann durchkommt, wie die CDU-Innenministerin dort etwas verändert hat. Rechtlich steht das noch unter Prüfung, muss man dazu sagen, dass sich Menschen, die eingebürgert werden, zum Existenzrecht Israels eben bekennen sollen. Wahrscheinlich mit einem Kreuzchen. Und weiß nicht, was damit getan ist, wenn man davon ausgeht, dass dadurch irgendwas besser läuft. Wer weiß, dass die Einbürgerung etwas Großartiges ist, aus ganz anderen Perspektiven, wird alle Kreuze machen. Ja, also sozusagen ist es absolute Symbolpolitik, die hier gemacht wird. Aber sie spricht natürlich auch für eben was ganz bestimmt, für ein bestimmtes Narrativ hier in diesem Zusammenhang. Jetzt wichtig, glaube ich, für diese beiden Fronten, die wir jetzt dargestellt haben, die es gibt. Wie gesagt, zum einen haben sie sich verändert. Ja, also wir reden jetzt nicht mehr unbedingt nur noch von dem Silencing von palästinensischen Stimmen, weil auch hier müssten wir dazu sagen, da hat sich viel verändert. Wir haben im Oktober wirklich das viele Anfragen oder Nachfragen von Journalisten bekommen, die gesagt haben, wir würden gerne mit Palästinensern sprechen und haben das auch umgesetzt. Und das ist etwas, was durchaus positiv auch im Diskurs, im öffentlichen Diskurs zu beobachten gewesen ist. Wahrscheinlich nicht genug. Das kann gut sein. Es hat auch viel mit Angst zu tun. Ja, also viele Palästinenserinnen und Palästinenser äußern eben Angst, sich überhaupt in der Öffentlichkeit zu äußern, weil dieser Generalverdacht mit einhergeht. Ne? Es könnte sein, dass ich schnell als Antisemitin oder als Antisemit gelte. Trotzdem würde ich sagen, gerade wenn wir beziehungsweise gleichzeitig in sozialen Räumen, also sozialen Medien gucken, in diesen Räumen, dann ist es alles andere als irgendwie stumm. Gerade dort wird, gerade auf Instagram, sagt, haben ja auch erste Untersuchungen schon gezeigt, ist eine pro-palästinensische Bewegung, wenn man so will, sehr stark vertreten und animiert auch viele, gerade in der jüngeren Generation. Das machen wir auch viel mit Workshops mit Jugendlichen oder auch Gesprächen in kleineren Gruppen. Da überwiegt sehr stark diese Solidarität mit den Palästinenserinnen und Palästinenser. Also viele fragen auch immer, naja, was ist denn überhaupt auf dieser anderen Seite passiert und sind das nicht alles eigentlich Falschmeldungen gewesen? Ja, also es gibt auch hier so eine Verschiebung der Wahrnehmung, was eigentlich vor Ort passiert, mit vielen Falschinformationen, mit vielen Desinformationen, die uns hier natürlich dann begegnen, wenn wir ja nicht nur irgendwie im Literaturhaus jetzt in Berlin sind oder so, sondern insgesamt einfach, wenn wir über dieses Thema sprechen und mitbekommen, genau, es gibt inzwischen sehr viel weitere Falschbehauptungen etc. Aber hier vielleicht erstmal ein Schritt oder ein Cut bis zu dieser Debatte, also 7. Oktober bis heute. Dass alles so emotional und vehement ausgetragen wird, kann natürlich nicht einfach am 7. Oktober begonnen sein. So. Diese Debatte und diese zwei Fronten, die wir jetzt hier dargestellt haben, wir müssen es ein bisschen anders formulieren, aber die gibt es eigentlich schon viel, viel länger. Wahrscheinlich mindestens so lange wie der Konflikt selbst. Aber gerade jetzt, wenn wir gucken in den vergangenen Jahren auf die deutsche Debatte, was ist hier eigentlich debattiert worden, wie sind diese Positionen hier zum Ausdruck gekommen, ist es wichtig, auf einige vorige auch nochmal zu kommen.
Genau, also die Polarisierung in der deutschen Debatte nach dem 7. Oktober ist tatsächlich nicht am 8. Oktober oder nicht am 7. Oktober begonnen, sondern hat eine Vorgeschichte. Und ich kann es noch erinnern, dass also ich bin 2001 nach Deutschland zum allerersten Mal gekommen und kurz danach, 2002, war der Bundestagswahl. Damals Vizevorsitzender der FDP war Jürgen Müllmann und eines Tages lag in meinem Postfach in der Studentenwohnheim in der Studentenstadt in München genau diese gelbe Flyer und ich konnte nicht so richtig gut Deutsch lesen, aber ich habe mich schon auch gewundert hat, dass in einer Bundestagswahl das Thema, das diskutiert wird oder das ausgerechnet in meinem Postfach liegt, wird der israelische Ministerpräsident damals, Ariel Sharon, und Rest von ihm ist damals der Vizepräsident der Zentralrat der Juden, Michel Friedmann. Also ohne dann in diese Affäre reinzukommen, also einfach das festzustellen, es war oft gerade dieser Konflikt, der Nahostkonflikt, ein Thema auch in der innenpolitischen Debatte. Aber doch hat sich etwas gerade in den letzten paar Jahren, also kann man das 2018, 2019 so als Zäsur markieren, hat sich was geändert. Also wir hatten immer wieder so Diskussionen über den Nahostkonflikt hier, aber gefühlt seit 2018, 2019, das ist ständig so. Und kann man in einer Resolution der Bundestag anfangen, im Mai 2019, über den sogenannten BDS-Resolution, die Sanktionierung der anti-israelische Boykottbewegung, BDS, Boykott, Disengagement, Sanctions. Es kann man da auch, und hier ist abgebildet, die sogenannte Mbembe-Debatte, der 2020 ausgebrochen ist, die Einladung der kamerunische Philosoph, der in Südafrika lehrt, Chinim Bembe, als Keynote-Speaker, also Offener der Rutrianale, führte dazu, dass der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein, der seine Ausladung aufgefordert hat, Es wurde einige Sätze dann extrahiert und genommen, dass er in einem Sammelband geschrieben hat über Apartheidstaat Israel. Es wurde behauptet, er hätte den Holocaust relativiert. Ich würde es jetzt nicht da viele darüber erzählen. Das ist eine Diskussion für sich. Ich kann nur in Klammern sagen, diese ganzen Vorwürfe haben mich persönlich nicht überzeugt, dass er hier ein eingefleischter Antisemit ist. Dennoch, und dann nochmal, um das ein bisschen komplizierter zu machen, ich habe den Namen Bembe nicht erst in 2020 begegnet, sondern etwa anderthalb Jahre vorher, in November 2018, war eine Bekannte von mir, Friedensaktivistin aus der Beersheba-Universität, die, ihr Name ist Shifra Sagi, sie war eingeladen zu der Heimatuniversität von Bembe in Südafrika, zu einer Konferenz über Versöhnung, und sie sollte ihre Friedensprojekte, die sie schon zwei Jahrzehnte mit Palästinenser und Israelis führt, sie sollte mit ihre jüdische und ihre palästinensische Studierenden dahin nach Südafrika fahren. Das war ausgerechnet Chilim Bembe, der ihre Ausladung aufgefordert hat. Und als es da hier in Deutschland hoch und runter über dieses Thema diskutiert wurde, habe ich Shifra angerufen und habe sie erzählt, ja, guck mal, was bei uns läuft, ausgerechnet mit Bembe. Und sie sagte mir, Meron, eine Sache, man soll ihn bloß nicht so behandeln, wie er mich behandelt hat. Und das fand ich genau richtig. Aber was diese Debatte schon aufgezeichnet hat, dass diese eine Feindschaft, die entsteht, ist nicht zwischen so diese Klassiker, was wir kennen, zwischen, keine Ahnung, die Björn Höckes dieser Welt und die anderen, sondern innerhalb den Menschen, die man so eigentlich zusammen ist. Also so eine, wir haben das dann später auch als Reflexion von uns beiden mit einer Kollegin auch aus der Zentrum von Antisemitismusforschung, Sina Arnold, haben wir überlegt, was es hier ist, und wir haben dazu beschlossen, wir schreiben ein Sammelband, der versucht zu entziffern, wieso in einem Milieu Menschen, die, würde man sofort sagen, wir stehen zu den gleichen Werten, Menschenrechte und so weiter und so fort, gerade an diesem Punkt so eine Kluft entsteht. Und wir haben das Buch Frenemies genannt, weil das ist genau diese Friends, die auf einmal in einem Thema zu Enemies werden. Beim Bembe war es so, dass auf einer Seite standen diejenigen, die in ihr selbstverständlich gegen Antisemitismus kämpfen, die standen gegenüber denjenigen, die gegen Rassismus kämpfen. Und die Vorstellung, also der eine Seite sagt, dass, schaut mal, der ist Antisemit. Der andere Seite sagt, ja, ihr seid Rassisten, wenn ihr sagt, dass ein schwarzer Philosoph Antisemit ist, ihr tut das, weil ihr Rassisten seid. Und genau diese, kann man sagen, diese Blame Game von die beiden Lager hat sich, also dazwischen übrigens, die Ruth Rianale ist durch die Covid-19 abgesagt. Dadurch hat man sich erspart, die Entscheidung, soll Bembe ausgeladen oder nicht ausgeladen werden. Bleibt spannend, was wäre gewesen, wissen wir nicht. Aber dafür gab es nach der Corona-Zeit im Sommer 2022 die sogenannte Dokumenta-Debatte. Und das war stückweise eine Wiederholung, genau diese gleiche Frontstellung, aber dieses Mal noch breiter, noch vehementer, noch emotionaler. Auf der einen Seite diejenigen, die meinten zu sehen, es kommen Menschen aus globalen Süden, also sogenannte globale Süden, kann man darüber auch diskutieren. Und die haben Israel als Reich der Böse identifiziert und nutzen diese internationale Bühne, internationale Kunstausstellung, um nicht nur anti-israelische Propaganda, sondern ganz explizit mindestens, wenn man die inkriminierte Stellen auf der Banner von Tarik Padi sieht, explizit antisemitische Propaganda, antisemitische Vorurteile zu verbreiten. Auf der anderen Seite, genau wie bei einer Bembe-Debatte, ist die Anti-Rassismus-Fraktion, die sagt, ja, schau mal, man sieht hier, wenn es Antisemitismus in Deutschland gibt, wird das ignoriert, aber wenn Leute aus dem globalen Süden kommen, die werden dann ausgeschlossen, verdrängt, ausgeschlossen, wir werden sofort als Antisemiten bezeichnet. Auch wiederum zwei Narrative, ich würde sagen, jetzt ohne in Details zu kommen, beide haben eine gewisse Anhaltspunkte, Also es gab einen realen Antisemitismus auf der Documenta. Das kann man schwer leugnen. Auf der anderen Seite zu sagen, dass alle, die Antisemitismus beklagt haben, dass nur aus Sorge von einem Antisemitismus das geäußert haben und nicht dann mindestens einige von ihnen eine Chance gesehen wurde, hier, wir können eine unangenehme Stimmen aus dem globalen Süden ganz an die Schranke weisen, das kann man auch schwer leugnen. Also wir haben auch wiederum zwei Narrative. Jeder steckt in seiner Blase und findet nur sozusagen in jeder Entwicklung eine Bestätigung zu ihrer und seiner Ausgangsposition. Wir kommen gleich zum Schluss, zu der aktuellen Debatte. Die Sabah hat es schon vorher erwähnt mit der aktuellen Boykottaufrufe gegen Deutschland, Strike Germany. Ein Aufruf, der ging vor allem im Netz. Die prominenten Namen, die bisher unterstützt haben, ist ja einmal die Literatur-Nobelpreisträgerin Annie Arnaud und Judith Butler. Die Idee dahinter ist, Deutschland ist so antipalästinensisch oder steht so, so stark zu Israel, kann man nur Deutschland boykottieren, deutsche Kunst- und Kultureinrichtungen. Interessant, diese, gerade diese zwei Namen, die ich erwähnt habe, haben zwar unterschrieben, aber also ich habe es vorher im Buchladen geschaut, die Bücher von Annie Arnaud und auch von Judith Butler sind weiter hier in Deutschland erhältlich. Also das ist, oft werden so diese Boykotte erst so symbolisch dann kolportiert, sie haben keine Folgen. Eine zweite Diskussion auch hier in Berlin sehr vehement geführt wurde, George Yalo mit seinem Vorstoß unter dem Namen Antidiskriminierungsklausel, eine Künstler oder vor allem Kunsteinrichtungen und Kultureinrichtungen auch wieder so zu einer Erklärung zu verpflichten, wenn sie von der Stadt Berlin gefördert werden sollen, sollen sie sich von allem möglichen Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung, Queerfeindlichkeit und so weiter und so fort distanzieren. Also erstmal klingt plausibel, klingt irgendwie, wer hat da was dagegen, wer hier ist vor allem von diesen Sachen. In der Tat ist eine sehr problematische Angelegenheit, weil das beginnt immer in der Debatte und das ist eine gesellschaftliche und auch eine wissenschaftliche Debatte. Wo beginnt jeweils von dieser, wo beginnt Antisemitismus, wo beginnt Rassismus, wie wir die eine oder andere Kunststück oder Theaterstück dann zu bewerten haben. Auch wiederum nicht in Details zu kommen, aber es wurde von Antisemitismus die sogenannte IRA Definition, auch eine Definition, die in der Wissenschaft und in der Öffentlichkeit immer wieder kritisiert oder mindestens diskutiert wird. Ende des Tages war, das wissen Sie vermutlich, dieser Vorstoß wurde zurückgenommen wegen juristischer Bedenken. Es gab sehr, sehr viel Kritik. Und warum wir bringen diese zwei Aspekte jetzt zum Schluss unseres Vortrags hier, weil wir, was wir gerade nicht nur in der Kunst- und Kulturwelt, auch in Wissenschaft, auch woanders identifizieren, dass wir verschanzen uns in eine Modalität, wo es nur darum geht, die andere Position, das andere Narrativ, so weit wie es geht, auszuschließen. Und es gibt nicht besseres Mittel, um der andere auszuschließen, als mit dem Wort Boykott. Also mit Boykott tue ich genau, was mir so sehr bequem ist. Ich ziehe mich raus aus der Debatte. Ich komme nicht nach, wo es mir ein bisschen unangenehm ist, wo ich vielleicht einen Gegenwind bekomme. Ich ziehe mich aus der Debatte und verschanze mich in meiner Blase mit den Leuten, die genau wie mich denken. Das erstmal mag sehr, sehr bequem sein. Für die Gesellschaft, für die Debatte ist das Verheerendes, was passieren kann. Wir sehen, dass wir nur mehr, jeder mehr in seine eigene Rabbit Holes dann verschanzt. Wir reden über hier, ich kann auch in Klammer sagen, ich finde, das ist auch ein Problem in Bezug auf den Leute dort in den Konflikt. Wenn ich darf hier ein bisschen biografisch das erzählen, ich bin in den 90er Jahren aufgewachsen, wo es die Hoffnung, eine reale Hoffnung für Frieden zwischen Palästinenser und Israelis gab und mich hat sehr geprägt, die Friedensprojekte, wo jüdische und palästinensische Jugendliche zusammenkamen. Und mit diesem Boykott, der immer stärker wird, heutzutage ist eine Generation aufgewachsen, die niemals jemand von der anderen Seite gesehen hat. für die sind nur die Feinde. Und wenn wir uns fragen, wie können Leute das aushalten, wie können Palästinenser in Gaza die Vorstellung haben, dass der 7. Oktober eine gute Sache ist? Und wie können jüdische Israelis die Vorstellung haben, dass die Bombardierung in Gaza eine gute Sache ist? Für mich ist die Antwort ganz klar, weil sie die anderen nicht kennen. Und ich war im November in Israel und besuchte meine beste Freundin, sie ist Schulleiterin in Israel, eine von den 7 Schulen in Israel, wo Palästinenser und jüdische Israelis zusammen in einer Schule, sogar in einer Kindergarten gehen. Und ich war dort in den Schulhof und ich blicke auf die 3, 4, 5, 6, 7-jährige Kinder, die da spielen. Und da kann man auch überhaupt nicht sagen, der ist Palästinenser, der ist Jude, sondern sind die beste Freunde und mal sprechen sie Arabisch miteinander, mal sprechen sie Hebräisch miteinander, mal haben so eine komische Mischung, wo in einer Satz das, in einer Satz das. Das ist für mich das Gegenteil von der Boykottmentalität. Und das ist viel schwieriger. Das ist viel schwieriger für die Leute vor Ort. Und es ist eigentlich für uns ziemlich einfach. Also weil wir super privilegiert sind, hier zu sein, wir haben nicht um unser Leben zu fürchten. Einige haben um Leben ihrer Verwandte dort zu fürchten. Einige kennen Leute dort. Aber wir sind sehr, sehr privilegiert. Und wenn wir das nicht schaffen, aus unserer Echokammern, aus unseren Blasen rauszukommen und mal auch das Narrativ der anderen mindestens zu sehen, versucht empathisch zu verstehen, dann können wir niemals dann irgendwie dort was predigen.
Genau, und dann ist die Frage, was heißt es für die Debatte hier? Was stellen wir uns vor, was es braucht, was es brauchen muss und auch kann, weil es möglich sein sollte, gerade hier, gerade mit den Worten nochmal von Maron zu sagen, wir leben hier, es geht uns gut, wir müssen keine Angst vor Bomben haben, warum können wir nicht diese Debatte besser führen? Vielleicht nochmal zurück zu den Konflikten, die es hier gegeben hat, an anderen Universitäten, aber auch bundesweit, denke ich, dass gerade an Unis dieser Konflikt auch nochmal eine bestimmte Resonanz gezeigt hat. Hier ist jetzt, Sie sehen sie gerade, so ein Riesenbanner an der Universität in Kassel hängt. Und rechts unten, ab klar muss sein, das ist ein Zitat, da wurden wir gefragt, ob das in Ordnung ist. Das ist ein Zitat aus unserer Kolumne, die wurde vorhin erwähnt, die wir monatlich schreiben. Wir haben das so formuliert, was ist wichtig oder was brauchen wir, um den Konflikt aus der Straße in konstruktive Räume zu bringen? Wir müssen das irgendwie hinkriegen. Und ich lese es kurz vor, aber will trotzdem nochmal auch darauf eingehen. Es liest sich sehr leicht und es fanden auch alle ganz toll, weil ja genau, das war's, mehr brauchen wir nicht, aber es ist halt in der Praxis doch sehr schwierig. Vielleicht nochmal, was es sind. Regeln fürs Miteinander sprechen, Regeln für die Debatte, wie wir miteinander umgehen, sei es in Social Media, sei es an der Universität, sei es in Kunst- und Kultureinrichtungen, wo auch immer. Aber was sind Grundsätze, die gegeben sein müssen, um eben besser miteinander ins Gespräch zu kommen oder zu bleiben? Das Existenzrecht des Staates Israel wird nicht in Frage gestellt. Das Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat wird auch nicht in Frage gestellt. Die Gesamtverantwortung für den 100-jährigen Konflikt liegt nicht nur bei einer Partei. Jegliche Form des Terrors ist abzulehnen, jegliche NS-Vergleiche verbieten sich, genauso wie jede Form von Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit. Das ist bei uns, hier heißt es jetzt Islamfeindlichkeit, das ist auch okay. Aber zumindest sind das diese Grundsätze, die wir auch schon vor einigen Jahren übrigens mal formuliert hatten im Zuge eines anderen Gespräches und die heute auch noch gelten. Und warum es doch auch schwer ist, das umzusetzen ist, fangen wir mal an bei diesem Thema Existenzrecht des Staates Israel. Das wissen wahrscheinlich viele, kaum welch anderer Staat wird überhaupt immer wieder so in Frage gestellt, wenn es überhaupt darum geht, ob es existieren darf oder nicht. Allein das immer wieder auszusprechen, irgendwann stellten wir fest, das ist irgendwie komisch. Eigentlich sollte man das überhaupt gar nicht mehr sagen müssen. Das ist doch irgendwie klar, genauso wie alle anderen fast 200 Staaten auf der Welt auch nicht in Frage gestellt werden, ob es sie geben kann oder nicht. Natürlich gibt es auch die Debatten, aber viel kleiner. Also sie haben nicht so einen Resonanzraum auf der ganzen Welt und führen nicht zu Demonstrationen auf der ganzen Welt, wie eben dieser Nahostkonflikt. Und ich muss es auch selbst, also gerade in unserem Umfeld ist es auch etwas, viele können auch Israel, wollen Israel gar nicht aussprechen oder setzen Israel in Anführungsstriche in sozialen Medien oder sonst wie. Wenn ich in meinem Umfeld, ich sage jetzt mal insbesondere im muslimisch-migrantischen Umfeld, erzähle, dass oder Meron ist auch dabei und erzählt, er ist in Israel oder ich erzähle das, dann sagen, viele korrigieren ihn und sagen, ah, okay, Palästin. Also sie können das nicht aussprechen, sie wollen es damit nicht anerkennen. Und eine Zeit lang, ich denke, da haben wir uns beide auch ein Stück weit verändert, haben wir gedacht, ach, es ist nicht so schlimm, ist okay. Man kann trotzdem weiter sich gut unterhalten. Aber der 7. Oktober hat doch auch viel verändert. Er markiert eine Zäsur nicht nur für die Menschen vor Ort, sondern auch nochmal für die Debatte insgesamt, auch hier, wie wollen wir eigentlich darüber sprechen und was sind einfach No-Gos? Und das ist etwas, wo ich sagen würde, nein, das geht nicht. Also wenn jemand nicht bereit ist, diesen Staat als solchen erstmal anzuerkennen, dann brauche ich gar kein Gespräch mit dieser Person beginnen. Und genauso gilt es auch für die andere Seite. Wenn Menschen sagen, die Palästinenser sollten da gar keinen Staat mehr haben, sie sollen da nicht sein, sie sollen auswandern, sie sollen in andere Staaten, anderen Staaten, angrenzende Staaten leben. Das Problem sind alle anderen und eben nicht Israel. Auch da würde ich sagen, da braucht es auch kein Gespräch mehr. Also wenn sozusagen diese grundlegenden Aspekte überhaupt gar nicht anerkannt werden, das Narrativ des anderen, also sozusagen so stark in Frage gestellt wird, dass man überhaupt gar nicht mehr darüber sprechen will, dann ist auch kein konstruktiver Raum möglich und natürlich auch eben keine konstruktive Debatte. Wir haben jetzt nicht über diese NS-Vergleiche etc. gesprochen, aber dass es sie gibt auf beiden Seiten, ja, auch das verbietet sich. Auch da sollte es Einigkeit geben. Zumindest, dass Palästinenser mit Nazis gleichgesetzt werden. Das ist ein durchaus, ja, ein Account mit ganz vielen Followern auf X, also eben als Twitter, der so eine Grafik gepostet hat in einem Beitrag, wo eine Faust dargestellt ist und ein Hakenkreuz und die Farbe der Faust ist die israelische Flagge und das Hakenkreuz ist die palästinensische Flagge, ja. Und es gibt da sehr viel Zustimmung, genauso und so weiter und so fort. Aber diese Gleichsetzung verbietet sich aus so vielerlei Gründen. Ich wüsste gar nicht, wo man anfangen soll. Vielleicht zunächst einmal, dass es auf jeden Fall eine Relativierung des Holocausts ist, aber dann eben auch Palästinenser als Nazis darzustellen, ein absurder, grotesker Vergleich ist, der überhaupt keine Legitimität hat. Genauso auch andersherum funktioniert das aber eben auch, wenn eben Karikaturen geteilt werden oder so, wo Juden und Nazis gleichgesetzt werden. Juden würden das tun oder Israelis, noch konkreter jüdische Israelis, würden genau das tun, was die Nazis mit ihnen gemacht haben während des Nationalsozialismus hier. Also das funktioniert auf beiden Seiten. Ja. Und so hält es sich übrigens auch mit vielen anderen Narrativen, die immer, das passt auch zu dem, was wir vorhin gesagt haben, immer angepasst werden können. Also das Erinnern an den Holocaust funktioniert auch für beide Seiten. Wegen dem Holocaust gibt es jetzt Israel, ein bisschen verkürzt gesagt, und deshalb wird Israel, ist auch deutsche Verantwortung etc. Das wird auf der anderen Seite genauso auch ausgelegt. Ja, es ist doch der Holocaust passiert, wie kann es sein, dass ihr den jetzt wiederholen lässt? Ja, wir sollten doch daraus gelernt haben. Und all diese Instrumentalisierung eigentlich, bestimmter Geschehen etc., sind Teil eben von diesen, wo wir sagen würden, Rahmenbedingungen, Regeln, die verbieten sich, um eben konstruktiv auch ins Gespräch zu kommen und vor allem im Gespräch zu bleiben. Das ist das Entscheidende. Dass Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit sich verbietet, ich denke, das muss man gar nicht weiter ausführen, aber jegliche Pauschalisierung von Juden oder von Muslimen, Palästinensern, wie auch immer, gehört zu keinem konstruktiven Gespräch. Und das sind vielleicht auch schon die Rahmenbedingungen für unser Publikumsgespräch gleich, wie wir uns eine gute Runde von Fragen vorstellen. Damit enden wir aber erstmal und bedanken uns sehr fürs Kommen und für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank.
Das war der Vortrag von Saba Nur-Chima und Meron Mendel über die Frage, wie wir konstruktiver über den Nahen Osten reden können. Sie haben ihren Vortrag am 29. Januar 2024 gehalten an der Freien Universität Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.